Recht schönen guten Abend, Freunde. Kommt einer in den Laden und sagt, gibt's hier Getränke? Sagt die Verkäuferin, nein, keine Getränke gibt's nebenan, hier gibt's kein Gemüse. Das ist bei uns hier in der Kirche ein bisschen anders. Was wir hier anzubieten haben, das gibt's immer und das gibt's für jeden. Ein neues Leben. Und ihr braucht bloß das anzunehmen, was Gott für euch bereit hat und zuzugreifen und fühlt euch wie neugeboren. Ich wünsche euch, dass ihr für diesen Gottesdienst diese Erfahrung macht. In Berlin scheinen heute keine zentralen Veranstaltungen stattzufinden. Soweit ich sehe, ist die gesamte Schlossband in Karl-Marx-Stadt. Selbst die Mitglieder unserer Band, die zum Nationalen Jugendfestival mitgewirkt haben, sind auch schon hier. Ich bedanke mich bei euch für die letzte Kollekte. Das ging vor 4 Wochen um einen Bundfernseher. Macht mal ein bisschen schneller, dass das Ding auch wirklich bis hier vorkommt. He? Ja, sonst haben wir den Luftballon die ganze Zeit hier noch drin. Also, es ging um einen Bundfernseher für hirngeschädigte Kinder. Den Bundfernseher haben wir natürlich noch nicht erwischt. Keine Bundfernseher gibt's nebenan. Aber wir haben das Geld von euch bekommen für das Gerät, für die Antenne, für die Strippen und Trinkgeld für den Monteur und alles drum und dran. Ich bedanke mich für die Kollekte und möchte euch jetzt sagen, worum es heute geht. Da ist ganz oben in Mecklenburg ein winziges Nest, da steht ein über 300 Jahre altes Pfarrhaus. Und dieses Haus soll repariert werden, um ein Zentrum zu werden für junge Menschen. Nun habe ich einen Brief bekommen und das lese ich euch einfach mal ein Stück draus vor. Als ich nach Benten kam, hatte ich eine Art Schau. Eine Schar junger Menschen würde kommen, um mir zu helfen, Haus und Grundstück in Ordnung zu bringen. Es hat 7 Jahre gedauert, bis es soweit ist. Im August dieses Jahres wird eine Gruppe junger Erwachsener aus Mülsen in Sachsen kommen, um unserer Gemeinde diakonisch und in der Verkündigung zu helfen. Seit ich diese Zusage habe, liege ich Gott wieder in den Ohren. Gibt er mir die Leute, muss er mir auch das Geld dazu geben. Ich vertraue, er wird es uns schenken. Ich weiß, er will dieses Pfarrhaus zu einer Stätte der Einkehr und Stille machen für jeden, der kommt. Es klingt sicher etwas merkwürdig, aber ich habe ihn gebeten, in der himmlischen Kanzlei Beuthen zu einem Jugendobjekt zu erklären. Waren es doch meist junge Menschen, die bei mir einkehrten und mir halfen, im Glauben für diesen Ort und das Pfarrhaus Großes zu erwarten. Nun wollen Jugendliche das Haus in Schuss bringen. Warum sollte uns Gott da nicht auch durch die Jugend die erforderlichen finanziellen Mittel schenken? Genau das frage ich mich auch. Und deswegen mache ich euch den Vorschlag, dass wir heute für dieses Projekt sammeln und da einen Zuschuss liefern. Ihr könnt gleich die Kollekte für die nächsten 3 Monate mit reinstecken, weil in den nächsten 3 Monaten der Jugendgottesdienst nicht stattfindet. Im Juli und August ist Urlaubszeit. Wer ins Ausland fahren will, Passfoto anfertigen lassen, nicht vergessen. Der Breitmaulfrosch kommt zum Fotografen, möchte ein Passbild haben. Und der Fotograf setzt ihn zurecht und guckt durch die Linse. Der passt nicht richtig drauf, sagt er, pass mal auf, Breitmaulfrosch. Wenn ich Klick mache, da sagst du mal Konfitüre. Und als der Klick macht, sagt der Frosch, Marmelade. Der Fotograf, das war einer von der Sorte, die immer fluchen müssen, der sagt, nur wie der Marmelade sagt, Himmel, Arsch und Zwirnen. Da fällt ihm ein, dass er in Gegenwart von Kunden nicht fluchen darf, sagt er, Firmament, Hinterteil und dünner Nähfaden. Also, im Juli und August machen wir alle Urlaub und im September, da mache ich noch krank. Treffen sich 2 auf der Straße, sagt der eine, du siehst so gesund aus. Bist du etwa krank? Also ihr wisst, ich bin ein alter kranker Mann, bei mir ist wieder eine Herzkur fällig und deswegen wird im September hier nichts. Aber im Oktober, da geht's wieder los. Am 14. Oktober treffen wir uns wieder hier, das nächste Mal mit Jörg Swoboda. Und jetzt geht's bei uns richtig los. Liebe Freunde, nicht jeder, der als ein politischer Verbrecher bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit einer. Aber es ist in jedem Falle gefährlich, mit solchen Menschen befreundet zu sein. Jesus war kein politischer Verbrecher. Aber man hat ihn damals wegen staatsgefährdender Äußerungen und wegen Aufwiegelung der Volksmassen und wegen Gotteslästerung öffentlich gehängt. Wer an der Beerdigung von Jesus teilnahm, der solidarisierte sich mit einem Mann, der offiziell als Verbrecher galt. Und wer sich an dessen Grab sehen ließ, der machte sich selber verdächtig, der gefährdete seine eigene Karriere. Man kann vielleicht ein kleines Blumensträußchen etwas verschämt unter der Jacke verstecken, aber nicht einen riesigen Kranz. Damals, zu Zeiten von Jesus, da ging man zur Beerdigung nicht mit Kränzen, sondern mit duftenden Kräutern. Man kann vielleicht eine Handvoll Kräuter verschämt unter der Jacke verstecken. Aber nicht einen Sack mit 100 Pfund. 100 Pfund solche Kräuter, die sind nicht zu verstecken. Die sind nicht zu übersehen, die sind vor allem nicht zu überriechen. Das musste ja den Spitzeln, die ganz unauffällig an den Ecken standen und ihre Maiglöckchen verkauften, das musste ja denen in die Nase fahren. Vor deren Augen, da hastet ein Mann durch die abendlichen Gassen von Jerusalem in Richtung Stadtrand Friedhof. Der kann nicht warten, bis es Nacht ist, um vielleicht im Schutz der Dunkelheit an das Grab von Jesus zu schleichen. Denn wenn es dunkel wird, beginnt der Feiertag und da darf niemand mehr mit einer Last auf der Straße unterwegs sein. Und dieser Mann, der schleppt eine Last. Auf dem Buckel, da schleppt er so einen Rucksack voll, eben mit 100 Pfund Kräutern da drin. Dieser Mann, der hier im vollen Licht der Öffentlichkeit sich voll zu Jesus bekennt, der heißt Nikodemus. Ich weiß das nicht, wie der so ein mutiger Christ geworden ist. Denn das hat Mut gekostet, offen an das Grab von Jesus zu gehen. Ich weiß bloß, dass der früher Angst hatte, sich überhaupt in der Nähe von Jesus blicken zu lassen. Der stand Jesus ganz fern, so wie viele von euch. Und er konnte sich genauso wie viele von euch überhaupt nicht vorstellen, wie man ein Christ werden kann. Und über diese Frage, wie kann man ein Christ werden, da hat er sich mal mit Jesus unterhalten und das will ich euch heute erzählen. Der Nikodemus war, was seine äußeren Lebensumstände betrifft, ein beneidenswerter Mensch. Der war reich, der war Spitzenfunktionär des jüdischen Staatsapparates und er war ein gelehrter Professor. Höher konnte man überhaupt nicht steigen, mehr an Karriere war gar nicht drin, dazumal für einen begabten Menschen. Und trotzdem war er unzufrieden. Einer aus unserer jungen Gemeinde, der hat mal einen Abend gehalten über das Thema Karriere. Und da ging es um die Frage, was ist wichtiger, Jesus oder meine Karriere? Natürlich, Jesus, sagte der damals, gehörte ja zur jungen Gemeinde. Der hat später seine Meinung geändert. Der ließ Jesus mal beiseite und widmete sich etliche Jahre nur noch seiner Karriere. Und vor ein paar Tagen habe ich ihn hier auf der Straße getroffen. Und da hat er mir nun erzählt aus seinem Leben. Er hat tatsächlich alles erreicht, was ein junger Mann in seinem Alter erreichen kann. Der hat einen Studienplatz, der hat eine Frau, der hat auch eine Wohnung. Aber der hat keinen Frieden. Er ist unzufrieden. Er hat nur genölt. Mit allem hat er Schwein gehabt, bloß nicht mit dem Glück. Denn zum Glücklichsein, da gehört offenbar ein bisschen mehr als eine Frau, einen Studienplatz und eine Wohnung. Man hat ja bloß meistens keine Zeit, über das alles so nachzudenken. Am Tage muss man arbeiten, am Abend Fernsehen. Aber in der Nacht, wenn alle Apparate und alle Lichter mal ausgeschaltet sind, da kommen einem ja so allerhand Gedanken. Und die Gedanken, die kann man ja nicht einfach abschalten wie die Nachttischlampe. Die sind ja da. Eines Nachts sitzt der Professor Nikodemus in seiner gelehrten Stube. Und er kaut an der Frage, was kommt aus meinem Leben eigentlich raus? Sicher sagt er sich, ich hab's zu was gebracht. Meine Karriere, das soll mir erstmal einer nachmachen. Bloß, was ist der Sinn vom Ganzen? Der Professor Nikodemus merkt, dass ihm etwas fehlt. Er kann es nicht in Worte fassen. Er kann es nicht konkret sagen, was es ist. Er merkt nur, es fehlt mir was in meinem Leben. Und da pustet er kurz entschlossen die Lampe aus, zieht sich einen dunklen Mantel über und schleicht im Schatten der Nacht durch Jerusalems Gassen und geht zu Jesus. Johannes Evangelium Kapitel 3. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden, der kam zu Jesus bei der Nacht. Der Nikodemus geht zu Jesus, weil er fühlt, der hat mit dem zu tun, was mir fehlt. Und der erwartet, dass er das von Jesus kriegt. Er geht also mit einer bestimmten Erwartung zu Jesus hin. Genauso wie du mit einer bestimmten Erwartung in diesen Abendgottesdienst gekommen bist. Du erwartest, dass du heute frei wirst von deiner Angst. Dass du loskommst von deiner Wut. Dass du wegkommst über deine innere Leere. Dass du drüber wegkommst über deine Traurigkeit. Du suchst nach einer Sinngebung deines Lebens. Du hoffst, dass du diesen Sinn bei Jesus findest. Das ist das, was du erwartest, wenn du hierher kommst. Das gibst du natürlich nicht zu. Im Gegenteil, du protestierst jetzt innerlich. Du sagst, da muss ich Sie aber enttäuschen, Herr Pfarrer. Ich komme nicht wegen Ihrem Jesus hierher, sondern wegen Ihrer Witze. Wenn ich überhaupt was erwarte, dann vielleicht, dass ein neues Lied gesungen wird oder so. Im Grunde genommen bin ich hier aus Langeweile. Also gut, mein lieber Nico. Wenn ich Nico sage, meine ich immer dich. Wenn ich Nikodemus sage, meine ich den Professor. Also gut, Nico, wir wollen uns nicht streiten, warum du hier bist. Wir wollen mal lieber sehen, was der Professor macht. Und der Professor macht genau dasselbe wie du. Der gibt mit keiner Silbe zu, dass er ein Problem hat. Kein Wort davon, dass er sich am Leerlauf seines Lebens wundscheuert. Dass er sich danach sehnt, ein anderer Mensch zu werden. Bloß nicht zugeben, dass er Hilfe braucht. Einen Helfer, einen Heiland, einen Erlöser. Bloß ja nicht den Eindruck erwecken, er hätte ein seelsorgerliches Gespräch nötig. Überhaupt nicht. Professor Nikodemus ist gekommen, um mal ein bisschen zu plaudern, zu diskutieren. Will sich mit diesem Jesus mal ein bisschen unterhalten. Interessiert ihn einfach, der Mann. Eine kleine theologische Debatte unter Fachleuten, mehr ist nicht geplant. Statt also die Frage zu nennen, die Frage, die ihn da nachts umtreibt, nämlich die Frage nach dem persönlichen Seelenheil, statt zu fragen, was er nicht weiß, da redet er von dem, was er weiß. Vers 2. Meister, sagt er, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, außer wenn Gott mit ihm ist. Der Mann hat also eine ziemlich hohe Meinung von Jesus. Aber Jesus sucht ja nicht Leute, die eine hohe Meinung von ihm haben, sondern Leute, die ihn lieb haben. Jesus sucht keine Bewunderer, er sucht Nachfolger. Und deswegen geht Jesus auf diesen Schwall von förmlichen und höflichen Redensarten überhaupt nicht ein. Sondern Jesus, der beantwortet die Frage, die den Nikodemus in Wirklichkeit interessiert. Also die Frage, Jesus, wie werde ich ein neuer Mensch? Wie finde ich in meinem Leben einen Sinn? Jesus antwortet ihm, Vers 4, ich versichere dir, nur wer von Neuem geboren ist, kann Gottes Reich sehen. Mit anderen Worten, Jesus stellt dem Professor Nikodemus die Frage, vor der sich so viele Christen, auch so viele christliche Professoren so fürchten. Nämlich die Frage, bist du wiedergeboren? Das heißt auf Deutsch, bist du bekehrt? Da gibt es unter den Christen, vor allem unter den Professoren, so viele, Die fangen jeden Satz genauso an wie der Nikodemus. Wir wissen. Die stochern in der Bibel rum und die sagen dann, wir wissen. Dieser Vers ist echt. Wir wissen, dieser Vers ist unecht. Wir wissen, Jesus hat das und das gesagt und das nicht gesagt. Wir wissen. Eine von denen, die auch alles ganz genau weiß, das ist die Frau Professor Dr. Eta Linnemann aus Marburg. Das ist eine Schülerin von Bultmann, eine Vertreterin der sogenannten modernen Theologie. Das heißt, sie ist es nicht, sondern sie war es. Sie war es, denn voriges Jahr, da hat sie folgenden Aushang in der Universität Marburg aushängen lassen. An die Studenten und Professoren dort. Ich habe Jesus Christus als meinen lebendigen Herrn erfahren, der für meine Sünde am Kreuz gestorben ist und der auferweckt ist und dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und ich erfahre durch den Heiligen Geist und die Zeugnisse der Brüder und Schwestern die ganze Bibel als Gottes lebendiges Wort, das heute geschieht. Ich habe erkannt, dass ich in meinem Leben ein blinder Blindenleiter gewesen bin. Und ich erachte alles, was ich bisher gelehrt und geschrieben habe, als einen Dreck. Ich kann nicht länger versuchen, das Wort der Schrift mit meinem Denken zu kontrollieren, sondern nur noch darum bitten, dass Gottes Wort durch den Heiligen Geist mein Denken verwandelt. Seht ihr diese Frau, diese alte Professorin, die ein Leben lang offenbar falsch gelehrt hat? Die hat die Erfahrung gemacht, in Gottes Reich, in das neue Leben, kommt man nicht durch viel Wissen. Wir wissen. Sondern da kommt man rein durch Wiedergeburt. Was heißt Wiedergeburt? Wiedergeburt heißt nichts anderes als Bekehrung. Der Ausdruck Wiedergeburt, der macht bloß deutlich, dass es sich dabei um etwas handelt, was man selber nicht machen kann. Man kann sich nicht selber gebären. Man wird geboren. Das neue Leben, das ist ein Geschenk von Gott, so wie bei dieser Frau Professor hier. Ein verwandeltes Denken durch den Heiligen Geist, das ist Wiedergeburt. Wiedergeburt ist also dasselbe wie Bekehrung. Bekehrt bist du, wenn du Jesus als den Herrn deines Lebens annimmst. Wiedergeboren bist du, wenn du ernst machst mit der Tatsache, dass Gott dein Vater ist. Ein Kind Gottes bist du, wenn du weißt, Gott liebt mich. Und wenn du diese Liebe an deine Mitmenschen weitergibst. Das kommt nicht darauf an, dass du hinter alle Geheimnisse der Bibel kommst und alle Dogmen der Kirche verstehst. Es kommt auf deine Wiedergeburt an. Und eine Geburt, das ist ja kein Gedankending, das ist die Grundtatsache des Lebens. Verstehst du, Gott will in dein Leben rein. Du überwindest den toten Punkt deines Lebens nicht dadurch, dass du noch mehr arbeitest an deinem Charakter, an deiner Karriere. Wenn einer einmal auf dem falschen Wege ist, dann nützt es ihm nichts, wenn er immer schneller rennt. Nein, da muss er ganz von vorne anfangen, neu anfangen, neu geboren werden, wie ein Kind. Jesus sagt ja mal, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann kommt ihr nicht in Gottes Reich. Eigentlich müsste der Nikodemus jetzt sagen, Jesus, du hast recht. Nimm mein Leben. Aber statt das Einzige zu tun, was jetzt dran ist, dass er eben Jesus sein Leben übergibt, da fängt dieser Mann an zu diskutieren. Als Jesus dem Nikodemus die Frage nach der Bekehrung stellt, da sitzt er schon auf Glatteis. Da ist der Herr Professor bereits am Ende mit seinem Wissen, auch mit seinem Begreifen. Er begreift bloß so viel, dass hier von unbegreiflichen Dingen die Rede ist. Und da verlegt er sich nun aufs Diskutieren. Und zwar auf eine so primitive Weise, dass man sich wundert, wie ein gebildeter Mensch solchen Schwachsinn produzieren kann. Das ist mir schon öfter aufgefallen, wenn man gerade mit gebildeten Menschen über Gott redet, da reden die ein Mist zusammen, das einem übel werden könnte. Auf das Stichwort Wiedergeburt, da antwortet der Professor Nikodemus Folgendes. Wie kann ein Mensch denn wiedergeboren werden, wenn er schon alt ist?
Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Diese Antwort, die er hier gibt, die offenbart in einer geradezu peinlichen Weise, wie vollkommen vergeblich das ist, die Dinge Gottes mit der Vernunft erfassen zu wollen. Wie soll das vor sich gehen, fragt der Professor. Soll ich, alter Mann, vielleicht noch mal in den Leib meiner Mutter zurückkriechen? Also wenn ein kluger Mensch eine Sache derartig grotesk missversteht und solchen Unsinn redet, dann beweist er damit lediglich, dass er die Sache sehr genau verstanden hat. Und Nikodemus hat sehr genau verstanden, wovon Jesus redet. Nikodemus versteht, umkehren soll ich, nicht in den Mutterleib, sondern zu Gott. Er spürt, jetzt hat Jesus mein Herz angegriffen und er biegt diesen Angriff mit der Vernunft ab. Er merkt, jetzt müsste ich Jesus mein Leben geben. Aber vor diesem Schritt, da zuckt er zurück. Er will erst noch mal darüber reden. Und deshalb fragt er also, wie ist das möglich? Ich bin doch ein erwachsener Mann, wie kann ich denn noch mal von vorne anfangen? Wie kann ich meine Vergangenheit auslöschen? Wie kann ich über meinen Schatten springen? Statt Jesus sein Leben auszuliefern, diskutiert er über das Wie. Nichts gegen Diskussion. Auch nichts gegen Fragen, im Gegenteil. Man müsste viel mehr fragen und viel mehr diskutieren. Aber über die Frage, ob du Jesus dein Leben geben willst, da gibt's wirklich nichts zu diskutieren. Da kannst du bloß Ja oder Nein sagen. Die Diskussion ist die letzte Zuflucht von denen, die sich nicht klar und eindeutig für Jesus entscheiden wollen. Die Frage nach dem Wie ist das möglich? Das ist die typische Frage von denen, die gerne in der Zuschauerhaltung bleiben wollen. Die nicht den Hochspannungsdraht Jesus sozusagen anfassen wollen. Die nur ja nicht zu nahe an Jesus ran möchten. Ich beobachte das immer wieder bei Gesprächen, gerade nach solchen Gottesdiensten und Evangelisationsabenden. Da sind Menschen von der Botschaft gepackt. Die sind angesprochen. Die haben den Kraftstrom Gottes gespürt. Und die merken, wenn ich jetzt zugreife, da werde ich verwandelt. Aber sie zucken vor diesem Schritt zurück. Sie haben Angst, den Schritt auf Jesus hin zu tun. Und da versuchen sie, sich nun aus der Affäre zu ziehen, indem sie diskutieren. Und sie kommen dann hinterher zu mir und sagen, gefällt mir gut, was ihr macht. Finde ich klasse, was die Kirche da abzieht. Völlig in Ordnung. Was du gepredigt hast, war auch okay. Auch den Jesus finde ich irgendwie dufte. Aber, und jetzt kommt's eben, wie ist das möglich, dass Jesus Gottes Sohn ist? Wie kann ein Toter wieder lebendig werden? Wie kann ein Wunder geschehen? Wie kann einer, der 20 Jahre lang als Atheist gelebt hat, sich bekehren? Wie kann überhaupt einer, nachdem er eine Predigt gehört hat, sich bekehren? Wie das sein kann, das weiß ich auch nicht. Ich kann die Frage nicht beantworten, weil sie Jesus auch nicht beantwortet hat. Ich kann dir bloß sagen, wenn du hier in der Kirche sitzt und wenn du diesen Gottesdienst beklatscht und getauft bist und ein Kreuz am Hals hängen hast und wenn du dich einen Christen nennst, es nützt dir alles nichts, wenn du nicht bekehrt bist. Wenn du nicht bekehrt bist, kommst du nicht in Gottes Reich. Jesus sagt am Schluss dieses Kapitels im letzten Vers, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Es ist doch ganz logisch, wer nicht geboren ist, der lebt nicht. Geburt ist lebensnotwendig. Wer nicht wiedergeboren ist, hat das ewige Leben nicht. Die Wiedergeburt ist lebens-, ist heilsnotwendig. Die Rede von der Wiedergeburt, das ist nicht eine spezielle Macke von irgendein paar besonders frommen Leuten. Das Pochen auf die Bekehrung, das ist nicht die fixe Idee von ein paar fanatischen Predigern. sondern das ist das, was Jesus selber gesagt hat. Er hat gesagt, nur, wer von Neuem geboren ist, der wird das Reich Gottes sehen. Bist du wiedergeboren? Bist du bekehrt? Bist du ein Kind Gottes? Kannst du auf diese Frage ein klares und sofortiges und freudiges Ja sprechen? Verstehst du, das geht nicht darum, dass du einen Bekehrungstermin angeben kannst. Das kann ich auch nicht. Mir geht's so wie den Negern in den Südstaaten. Wenn die gefragt wurden, wann bist du geboren, dann sagt so ein Neger, ja, das weiß ich nicht, wann ich geboren bin. Aber dass ich lebe, das weiß ich. Ich kann auch keinen Bekehrungstermin angeben, aber dass ich mit Jesus lebe, das kann ich mit aller Bestimmtheit sagen und dafür lasse ich mich totschlagen. Kannst du auf die Frage, bist du bekehrt, sofort, klar und freudig ein Ja sagen? Wenn du es nicht kannst, kannst du nicht in Gottes Reich. Aber du kannst ja, wenn du in dieses Reich möchtest, du kannst ja heute, jetzt, du kannst ja sofort zu Jesus sagen, Herr, nimm mich. Und da kannst du heute in dieses Reich eintreten. Der Nikodemus, der war sozusagen fast schon mit einem Bein im Reich Gottes drin. Und da kratzt er im letzten Moment die Kurve mit dieser Frage, ja, wie kann denn das geschehen? Der Professor, der will es eben immer ganz genau wissen. Aber Jesus ist kein Professor. Und Jesus macht's nicht kompliziert, sondern bei dem ist immer alles ganz einfach. Jesus lässt sich nicht auf das flache Niveau der vernünftigen Argumente dieses Professors runterziehen. Jesus diskutiert nicht. Der diskutiert gleich gar nicht über die Bekehrung. Vor allem nicht über das Wie der Bekehrung. Jesus erklärt nicht erst umständlich, wie man sich bekehrt, sondern er erklärt kategorisch, Bekehrung ist nötig. Und er sagt, wer nicht bekehrt ist, der kann das Reich nicht haben. Und mit dieser kategorischen Erklärung, da will Jesus sagen, ich kann und ich will dir nicht beschreiben, wie das ist mit der Wiedergeburt. Das kannst du bloß erleben. Und wenn du es nicht erlebst, kannst du es nicht begreifen. Da hältst du es eben für einen religiösen Tick oder irgend sowas. Wenn du es aber erlebst, das heißt, wenn du Jesus dein Leben gibst, da fragst du nicht mehr nach dem Wie. Wenn du noch nie verliebt warst, da kann dir auch keiner erklären, wie das ist, verliebt sein. Und wenn du mich fragst, wie macht man das, sich verlieben, da kann ich bloß sagen, du Knallkopf, das macht man nicht, das ist man. Und so kann auch Jesus dem Nikodemus auf seine Frage, wie macht man das, wiedergeboren werden, bekehrt werden, kann Jesus ihm keine Antwort geben. Er sagt ihm bloß, liefere mir dein Leben aus. Und dann wirst du es schon sehen. Verstehst du, Nico, das geht nicht um Argumente und um kluge Gedanken. Um kluge Fragen nach dem Wie. Es geht einfach um die Frage, bist du bereit, nicht bloß über Jesus zu reden, sondern ihm nachzufolgen. Wenn es um den Glauben an Jesus geht, da musst du nicht erst alle damit zusammenhängenden Fragen und Probleme durchdacht und geklärt haben. Das ist weder möglich noch nötig. Du kannst nicht sagen, ich muss mir erstmal Klarheit über das alles verschaffen und dann sage ich zu Jesus ja. Die Sache geht genau umgekehrt. Komm raus aus den Unklarheiten deines Lebens und tritt in das Licht Gottes. Und dann bekommst du Klarheit. Der Martin Luther, der hat mal gesagt, ein Christ ist ein Mann, der aus einem dunklen Haus in die helle Sonne springt. Komm raus, Nico. Spring raus aus den Unklarheiten deines Lebens und komm mal aus der Hüfte. Jesus erwartet dich. Lasst uns jetzt zu Jesus beten.
Wir wollen beten. Herr, es ist schön, so eine Stunde zu erleben. Sie fetzt und sie ist einfach klasse. Herr, habe Dank, dass du mehr zu geben hast als so eine Stunde. Du hast uns Leben zu geben und dein Reich. Herr Jesu, ich bitte dich für alle, die heute deinen Ruf gehört haben, dass sie ein Ja zu dir sagen und dass sie nicht zurückschrecken vor dem Weg mit dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch.